Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
Mein Gast heute Vormittag ist der Managementberater, Buchautor, Sportler Boris Grundl. Ich grüße sehr herzlich. Guten Morgen.
Einen schönen guten Tag, Herr Lohmann. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf.
Was Sie ja nicht so wirklich sind, sondern Sie sind daheim in Trossingen, in der Nähe von Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg, zugeschaltet, Corona-bedingt mit großem Abstand aus Ihrem Heimbüro, was ja fast so gut klingt, als säßen Sie bei uns. Sie sind vor 30 Jahren verunfallt, haben einen Klippensprung gemacht in Mexiko, haben diesen Klippensprung bezahlt mit einer Querschnittslähmung, die Ihren Körper zu 90% lähmt. Das heißt, wenn einer weiß, was eine Krise ist, so wie wir sie jetzt alle erleben oder glauben zu erleben mit Corona, also wenn einer sich mit Krisen und Bewältigung auskennt, dann Sie. Und es war ein guter Grund, Sie für den Ostermontag einzuladen. Was würden Sie sagen, haben wir eine Krise gerade?
Ja, wir haben eine reale und eine selbst erschaffene Krise. Das ist jetzt schon ein Differenzierungsvermögen, mit dem wir umgehen können. Und Differenzierung ist sehr wichtig im Umgang mit stark emotional belastenden Zuständen. Wir haben eine reale Krise einer Pandemie, die natürlich uns fordert, gesundheitlich nahe kommt, in uns eindringt. Insofern auch eine andere Art wie eine Wirtschaftskrise nur an sich. Und es ist auch weltweit. Das ist das Reale. Und dann haben wir natürlich auch einen Teil Hysterie, die wir ja bemerken, aufgrund von mangelnden Informationen, dass wir emotional überreagieren. Wir wissen nämlich noch nicht genau, was los ist. Das wissen wir erst im Abstand.
Emotional überreagieren ist ein gutes Stichwort. Für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass wir tatsächlich irgendwie mehr, ja, wenn man so sagen will, am Rad drehen, als es eigentlich sein müsste?
Also am Anfang, wir sind jetzt ja schon ein bisschen weiter, es ist jetzt ja schon ein paar Wochen unterwegs, da können wir uns noch in die Historie zurücksehnen. Und das ist der Moment, wenn uns die Sicherheit komplett genommen wird, also wenn Orientierungslosigkeit da ist, dann sucht der Mensch sofort nach Orientierung. Und das ist schon interessant, das haben wir schon ein bisschen überwunden, aber da kamen ja noch mehr Fake News als jetzt. Was alles erzählt wurde, wo der Virus herkam, welche Verschwörungstheorien das sind. Also dieses völlige Versagen der sicheren Orientierung, der macht schon meistens eine Hysterie aus. Aber wir sind schon ein bisschen weiter.
Was ja auch passt zu Ihrem persönlichen Leben, sozusagen alles Vertraute zu verlieren mit diesem verunglückten Klippensprung vor 30 Jahren. Seitdem sitzen Sie im Rollstuhl und sagen heute unter anderem bei Vorträgen vor Managern zum Beispiel, ich würde wieder springen. Da frage ich Sie, und das fragen wahrscheinlich andere auch, hat der Grundl noch alle Tassen im Schrank?
Ja, also das kann ich Ihnen bestätigen, ich habe sie definitiv nicht mehr im Schrank. Oder ich übe daran, dass ich sie einigermaßen sortiert behalte. Also die Aussage ist eine Herausforderung an den Hörer. Es geht um den Hörer, nicht um mich. Für mich ist es ja so, dass ich der geworden bin durch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und dieses extreme Leid, diese Reduktion auf 10% Körperkontrolle bringt mich dazu, dass ich anders denken muss. Also ich habe ein ganz anderes verdichtetes Denken, eine höhere Intensität entwickelt und insofern ist der Unfall und die Erfahrung eine Grundlage dafür, dass ich mental solche Fähigkeiten jetzt habe. Wenn Sie so wollen, ist die Transformation dieser Enge, die ich erlebe, hat sich in bestimmte Fähigkeiten katalysiert. Und da ich ein sehr erfülltes Leben erlebe, das auch noch erfolgreich ist und so ziemlich in allen Bereichen ziemlich gut läuft, mag ich diesen Unfall nicht missen. Und dazu muss man natürlich überlegen, ist das Leben etwas rein Körperliches oder etwas Geistiges? Und für mich ist natürlich, ich kann mich ja noch bewegen, ich kann ja Handbike fahren, ich fahre durch die ganze Welt, halt Vorträge, ist das geistige Erleben des Lebens wesentlich, auf einem wesentlich höheren Niveau wie vorher.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie schreiben in Ihrem Buch Steh auf, von der ersten Zeit nach der Entlassung aus dem Krankenhaus, monatelanger Aufenthalt dort nach der Querschnittlähmung und dann endlich das ersehnte, anfangende selbstständige Leben in Köln als Sportstudent mit harter Landung beim ersten Einkauf im Supermarkt. Auch das eine besondere Form der Krise. Was waren für Sie damals die prägendsten Ereignisse? Damals, vor 30 Jahren, in dieser ja für Sie ersten Phase der Krisenbewältigung.
Dieses zurückgeworfen werden auf uns selbst. Also das Faszinierende, und ich mache es mal parallel an meinem Erlebnis und nehme die These dann und spiele sie dann auch für die Hörerinnen und Hörer einfach hoch zum Nachvollziehen. Ich war ja in der Klinik und in der Klinik habe ich mich schon gut ausgekannt. Da gingen die Türen elektrisch rauf, der Boden war glatt, man hat sich um mich gekümmert, das Essen stand da, es wurde Wäsche gewaschen. Und ich habe schon irgendwie gedacht in der Klinik, das waren immerhin 9 Monate, wow, ich krieg's hin. Mhm. Und dann kam ich raus, so ähnlich wie wenn man es von zu Hause auszieht und die Selbstverständlichkeit des Elternhauses da ist. Und kam dann diese brutale Realität und wurde eben noch mal mehr auf mich selbst zurückgeworfen. Wo stehe ich tatsächlich? Nicht, wer denke ich, wer ich bin, sondern was ist wirklich da? Was ist meine Daseinsberechtigung? Und ich war ja auch Sozialhilfeempfänger, also Hartz IV. Mhm. Und dieses Extreme auf sich selbst zurückgeworfen werden, das erleben wir auch jetzt. Also wir erleben, dass wir von den Grundbedürfnissen und der Grundversorgung reden, dass das Nice to Have weg ist, dass wir uns auf das Need to Have konzentrieren. Und kollektiv empfinde ich das schon so, weil ich ja auch mit Unternehmen und vielen Menschen zu tun habe, die jetzt als in ihrer Rolle als Führungskraft, aber natürlich auch in der Rolle als Mensch in einer Krise sind, dass dieses Zurückgeworfenwerden auf sich selbst die Chance bringt, nachzudenken, A, was brauche ich wirklich? B, was will ich wirklich? Und um was geht's eigentlich?
Sie haben, also Ihr Unfall ist ja zur Nachahmung nicht geeignet, das ist klar. Aber was können jetzt in Anführungsstrichen normale Menschen aus dem lernen, was Sie da gelernt haben beim Wiedereintritt ins normale Leben, das dann ja nicht mehr normal war im Rollstuhl?
Also erstens mal, dass man sich besinnt, also dass man zu Sinnen kommt, dass man das zu schätzen lernt, was das Leben wirklich ausmacht. Und das sind gar nicht so viele Dinge. Aus meiner Sicht gibt es drei Möglichkeiten der Unterscheidung, der Differenzierung. Einmal gibt es die Bedürfnisse, also das, was wir wirklich brauchen. Und das, was wir wirklich brauchen, ist eigentlich nicht so viel. Und dieses Schreien nach eigentlich noch mehr Bedürfnissen war schon eine Selbstverständlichkeit, die ich meine vermehrt wahrgenommen habe in der Gesellschaft, dass so jeder schreit, dass er noch mehr oder höhere Bedürfnisse hat. Und dann haben wir das Thema, Bedürfnisse kommt in Ansprüche. Und dann ein Anspruchsdenken, der Anspruch, dass wir immer, was weiß ich, 50 Nudeln im Regal haben oder Toilettenpapier 2, 4, 5, 10 lagig. Jetzt sind wir froh, wenn es überhaupt da ist. Und jetzt kommen wir zu einem mentalen Zustand dazwischen. Ich nenne ihn Wünschen. Dass dieser Wunsch, dass etwas entsteht oder etwas möglich ist, also losgelöst von einer Erwartung, ja, dass dieser mentale Zustand wieder mehr zunimmt. Und ich halte es für eine gesunde Entwicklung, die ich gerade wahrnehme, während ich natürlich die Krise auch selber wieder durchlebe. Also es ist nicht so, dass ich da durch bin, sondern ich nehme diese Zustände selbst sehr bewusst wahr.
Was auch dazu führt, dass Sie nicht so arbeiten können wie sonst. Also so große Vorträge zum Beispiel vor 3.000, 4.000 Menschen, ja, läuft nicht.
Ja, aber ich habe jetzt so in 10 Tagen genau den ersten Vortrag vor 2.500 Menschen online. Es ist jetzt auch in 7 Tagen ein Unternehmerkongress, wo 300 Unternehmer online zuhören. Und das Witzige ist, ich habe eine alte Garage hier neben meinem Grundstück und die ist in einem Fernsehstudio umgewandelt worden. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn Sie da reinkämen, auch als Profi, würden Sie sich wundern. Und da können wir jetzt praktisch um die Ecke online innerhalb kurzer Zeit eben Inhalte auch dementsprechend senden. Also wir haben einen Kurs gemacht, der heißt zum Beispiel Stark durch die Krise. Da gibt es dann, kann man sich online in Häppchen kleine Schritte dann eben anschauen und dann, wenn man will, sogar mit einem Coach dann per Telefon vertiefen. Also wir switchen gerade uns geistig völlig um und haben etwas, was wir Ende dieses Jahres launchen wollen, jetzt praktisch innerhalb vom April zum Abschluss gebracht.
Corona wird digital, wenn man so will.
Ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Am Anfang haben Sie auch von Sozialhilfe gelebt. Mittlerweile sind Sie ein wohlhabender Mann mit Wohnsitzen in Baden-Württemberg und auf Mallorca. Hat ja auch nicht jeder. Und Sie schreiben über das Sozialhilfeleben im Jahre 1991, also ungefähr ein Jahr nach Ihrem schweren Unfall, in unglaublich trostlosen Worten, wie es da ausgesehen hat in diesem Kölner Sozialamt, das für Sie zuständig war.
Oh ja.
Wenn Sie Ministerpräsident wären von Baden-Württemberg oder Bundeskanzler, wie würden Sie die Versorgung, die Betreuung von Sozialhilfeempfängern, von Hartz-IV-Beziehern verändern, wenn Sie die Macht dazu hätten?
Ja, ich bin jetzt da kollektiv gar nicht so gut im Bescheidwissen. Ich sage jetzt eine Meinung und habe nicht so viel Ahnung.
Aber ja, genau, das ist ja auch gefragt. Nach Ihrer, Sie haben ja auch Erfahrung gesammelt. Von daher ist Ihre Meinung ja fundiert, ne?
Genau. Also das Erleben dieser Enge war erstmal für mich brutal. Also der Satz beim Sozialamt, wir müssen schauen, wo wir sie unterbringen, der war schon vom Tenor her so, dass man den Glauben an mich verloren hatte. Mhm. Und wenn das ginge, dass obwohl dort wirklich schwierige Situationen und Menschen zusammenkommen, dass dort Menschen sind, die trotzdem nicht den Glauben an den anderen verlieren und ihm sagen, es gibt eine Möglichkeit, es gibt Wege. Es gibt immer eine Möglichkeit, dann wäre das natürlich unglaublich wertvoll. Aber da reden wir jetzt nicht nur von so einem Amt, da reden wir auch von Lehrern, da reden wir auch von Führungskräften, da reden wir von Verantwortungsträgern generell, dass ich den Glauben an einen Menschen und den Möglichkeiten, die diesen Menschen umgeben, dass ich den sehr, sehr hoch halte.
Was aber schwierig ist, wenn man den Eindruck hat, der Mensch gegenüber hat resigniert und ist im Grunde genommen fertig, ja. So wie so ein lebender Toter. Wer muss da eher liefern dann?
Ach, es sind eigentlich beide. Es ist, ich meine, wenn bei uns manchmal der Stecker gezogen wird, so war es ja bei mir auch im Unfall, als ich da in meinem Wendebett lag, ne, ein Drehbett, da gucken sie ein paar Stunden an die Decke, ein paar Stunden an den Boden und das mehrere Wochen lang, da verlieren sie natürlich auch den Glauben und da brauchen sie auch andere Menschen, die ihnen etwas zusprechen, aber irgendwann mal müssen sie es eben auch aufnehmen. Und wir reden professionell von der erlernten Hilflosigkeit. Das Wort ist schon schön, es ist erlernt. Weil die Selbstwirksamkeit, also zu merken, dass ich einen Unterschied ausmache, dass ich handeln und wirken kann, eben gen Null gegangen ist. Und dann zu akzeptieren, dass Selbstvertrauen ist unten, Ziele sind unten und ich muss praktisch anfangen mit, ja, kann ich selber einmal um den Block gehen. Also ich mache es mal ein bisschen extrem. So wie bei mir kann ich selbst um die Ecke in den Supermarkt einkaufen und wieder zurückgehen. Das ist dann ein Akt, Ziele setzen, erreichen und jawohl, ich habe es geschafft. Und für mich war mal eine Socke anziehen 4 Minuten, mich selber anziehen 4 Stunden. Aber heute Morgen, selbst mit Katzenwäsche, ist es immer noch über 30 Minuten. Also wir machen uns da mal nichts vor. Es ist immer noch eine richtige Berserkerarbeit. Und das ist sicher ein Zusammenspiel immer von zwei Menschen. Da für mich die persönliche Entwicklung oder menschliche Entwicklung der Beruf oder Berufung geworden ist, ist das natürlich mein Lieblingsthema. Es ist ein Weg, den zwei zusammen geben. Der dem anderen auf die Beine hilft und der andere, der sie annimmt und den Weg geht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie bedienen sich in Ihrem Buch, was Sie jetzt sozusagen abgedatet haben. Das Buch ist schon 12 Jahre alt. Sie haben es neu aufgelegt. Steh auf, das Ende aller Ausreden. Bedienen sich teilweise einer ziemlich drastischen Sprache, die jetzt der politischen Korrektheit im Umgang mit Menschen im Rollstuhl beispielsweise jetzt nicht unbedingt entspricht. Da reden Sie zum Beispiel von Querschnittsgelähmten, die nicht dieselbe Lähmungshöhe, also nicht denselben Grad der Behinderung haben wie Sie. Da reden Sie von Hobbybehinderten, mein lieber Schwan. Oder später dann, als Sie Karriere gemacht haben, als im Management, im Vertrieb, da unterscheiden Sie zwischen sich selbst, also erstmal als Quotenbehinderter, dem die Tür aufgehalten wird, das Essen mitgebracht wird, und dann dem Karrierebehinderten, dem man nicht mehr die Türe aufhält. Drastische Sprache, oder?
Ja, das ist ja so, ich gehöre ja zur Randgruppe und die Randgruppe darf über Randgruppen Witze machen. Sie dürfen das nicht, ich darf das. Ich versuche den Blickwinkel da einfach rhetorisch zu nutzen, um, wie gesagt, es geht nicht um mich, sondern um die Botschaft dahinter. Also wenn ich ein Quotenbehinderter bin, dann möchte ich ja eigentlich die Anerkennung für die Leistung haben und nicht dafür, dass ich im Rollstuhl sitze. Wenn Sie heute mit leistungsorientierten Frauen sprechen, die es in die Vorstandsetagen schaffen, dann würden die das gerne nicht aufgrund einer Quote, sondern aufgrund ihrer Wirkung haben mögen. Und so ist es natürlich auch, dass die Rolle des Behindertenseins ein langer Lernweg ist, weil die Menschen mich im Rollstuhl sehen und erstmal den Rollstuhl über mich stellen, weil sie sagen, würde ich im Rollstuhl sitzen, wäre es so. Mhm. Und der Kampf dagegen ist ein enorm langer Kampf, deswegen versuche ich natürlich auch, damit ein bisschen das zu entschärfen durch einen gewissen Sarkasmus, um das rauszunehmen, weil es ist wirklich schwierig, dass sie als Rollstuhlfahrer als Mensch gesehen werden.
Gehört zu diesem Anerkennen auch das selbst anerkennen der eigenen Situation? Also konkret gefragt, wie lange hat es in den letzten 30 Jahren gedauert, bis Sie sich nicht mehr gefragt haben, warum bin ich Depp eigentlich damals von dieser Klippe gesprungen, was ja letztendlich dann alles verändert hat?
Also wir haben ja einmal die Anerkennung der Situation, wie ich diese Situation komme, dass ich mich als Grenzgänger, das muss man so sagen, ich war ein junger, wilder, 25-jähriger Testosteronbolzen, der sich nur gespürt hat, wenn er sich an den Rand des Lebens gebracht hat. Und wenn man das jetzt als Grundlage sieht, der Erfahrung, dann ist natürlich klar, dass ich in diesem Umgang mit dieser Intensität oder diesem extremen Umgang erstmal lernen musste, mich selbst anzuerkennen als gescheiterter Mensch, der sein Leben aufs Spiel gesetzt hat und der zu wenig Dankbarkeit im Leben hat. Das ist schon mal, tut weh.
Mal ganz blöd gefragt, wie hoch war eigentlich der Absprung?
Ja, so über 10 Meter. Also ist jetzt nichts Schlimmes.
Gar nicht so wild.
Es war einfach, ist nicht so wild. Zu wenig Körperspannung. Ich war ja wirklich trainiert. Also das, manche sagen eine Unachtsamkeit, andere sagen natürlich eine geistige Erfahrung. Das kann man dann natürlich so interpretieren, wie man möchte.
Auch oder schlicht Art, Pech.
Oder das Erlebnis. Oder einfach Pech. Also es kann jeder da Schicksal das bemühen, was er dann will. Also dann ging es die Anerkennung dessen. Das ist abgeschlossen, ja. Dieses sich selbst vergeben ist übrigens wirklich schwierig, nicht nur in dem Kontext, das ist eine lebenslange Aufgabe. Aber dann geht es natürlich noch weiter in der Selbsterkenntnis, diese Anerkennung meiner selbst, ne? Für was bin ich gemeint worden? Also nicht, was will ich oder was muss ich oder was soll ich oder was darf ich, sondern wirklich, für was bin ich gemeint worden? Und das ist diese Reise zur Selbsterkenntnis, die dauert natürlich noch an. Und mir selber vergeben lernen immer wieder für die Wege, die ich einlaufe und wo ich mit dem Kopf gegen die Wand haue, die kommen natürlich auch heute noch vor, ist also eine Lebensaufgabe.
Daimler, Herr Grundl, ist ein gutes Beispiel, wenn wir heute über die Krise reden. Daimler ist ja schon länger drin. Bei Microsoft sieht es eher anders aus, als sei das Unternehmen Gewinner der Corona-Krise. Viel mehr Menschen nutzen die Dienste. Wie gehen Sie vor dabei, Ihre Erfahrungen bei der Krisenbewältigung bei ja so unterschiedlichen Kunden Ihrer Beratungsleistung anzuwenden?
Ja, wir haben tatsächlich unterschiedliche Formen. Aber auch für Microsoft wird es eng, wenn die Weltwirtschaft runtergeht. Und wenn es auf Null runtergeht, heißt es auch, diesen Shutdown erstmal anzunehmen. Wir haben welche, da reduziert sich's in Wellen. Und andere, da kommt es vielleicht später oder gar nicht. Aber man ist immer konfrontiert mit der Krise, auch wenn es bei anderen so ist. Weil wenn Microsoft jetzt gerade bei dem Thema zu den Gewinnern gehört, ist es klar, dass sie irgendwo in ihrem Bereich, in dem Riesenkonzern auch zu den Verlierern gehören. Generell, wenn wir eine Krise haben, ist erstmal immer die Sache des Annehmens. Und das hört sich leicht an, aber bitte einfach mal drüber nachdenken. Wir haben intellektuell eine schnelle Annahme. Also wenn Ihr Partner stirbt, dann ist er gestorben, er ist tot, er ist weg. Intellektuell, er war da, er ist weg. Kein, ist klar. Emotional, ein Hammer. Ein Hammer. Ich kann normal laufen, springe von der Klippe, bin zu 90% gelähmt. Also 10% ist noch da, 90% ist nicht da. Intellektuell, okay. Konzentriere dich auf die 10, die 90 sind weg. Intellektuell schnell klar, emotional ein Hammer. Und jetzt haben wir es, wenn eine Krise, eine erzwungene Veränderung, das muss man ja auch wissen, die ist nicht selbst gewählt, eine erzwungene Veränderung kommt, ist der erste Prozess nach dem Erkennen, das erkennt jeder, ist das emotionale Anerkennen. Und dort ist es ganz witzig zu erfahren, weil diese Phasen durchlebt jeder. Es fängt an mit Verdrängung, man will es nicht wahrhaben.
Das stimmt.
Diese Macht der Verdrängung ist groß und dann, wenn es hochkommt und jetzt passiert es, das ist total, total witzig. Erst kommt die Suche nach dem Schuldigen. Ja, welcher Depp konfrontiert mich jetzt damit? Also der Schuldige?
Gibt es bei Chinese, Corona schon mal nicht, ja, oder jedenfalls nicht eindeutig.
Trump hat gesagt, der Chinese. Ne? Also das ist das nicht wahrhaben wollen, ist erstmal eine Person oder ein Umstand oder eine Situation oder ein Kollektiv oder wie auch immer.
Ja, apropos Trump, also der Mann ist ja sozusagen die Blaupause für das, was Sie sagen, fürs erstmal nicht wahrhaben wollen.
Ja, macht er.
Ja.
Er macht es sogar, die zuständig ich jetzt erkläre, macht er öffentlich. Und jedes Mal. Also erster Zustand, Suche nach einem Schuldigen, nach den Schuldigen, dann ist es weg. Das heißt, nicht zu mir, weg. Dann kommt das Interessante, dann kommt es ran, also hier auf der Hand, jetzt habe ich es in der Nähe, jetzt versuche ich es aufzunehmen. Das Erste, ich fühle mich schuldig und schäme mich und sage, warum habe ich mich nicht früher besser vorbereitet? dann kommt die Scham, dann das nächste Stufe ist dann dieses, jetzt müssen wir halt durch, oh, jetzt gehen wir halt durch, müssen wir halt, ja, mein Gott, machen wir das Beste daraus.
Ja, hilft nichts.
Es sind aber noch so Zustände, ja genau, Scham und Pflicht sind aber noch nicht energetisch starke Zustände. Und jetzt kommt
ist aber jetzt verbreitet sozusagen dieses Ostergefühl, wo wir zu Hause sitzen, keine Verwandten besuchen und sagen, ja, müssen wir jetzt durch. Ne? Und jetzt kommt die nächste Stufe.
Das ist aber noch Muss. Jetzt, das ist alles okay. Es ist aber immer nah an mir, ich habe es auf der Handfläche, aber nicht. Aber jetzt nehme ich die Krise an. Und jetzt muss man mir mal verzeihen, wenn es jetzt etwas heftiger wird, kurz.
Jetzt bin ich gespannt.
Das heißt, ich sage, ich nehme die Krise voll an. Ich will diese Krise haben. Das muss man sagen lassen. Ich sage nicht, ich muss im Rollstuhl sitzen. Ich will dieses Leben im Rollstuhl beenden. Es ist sehr schwer, der Turn. Aber jeder, der etwas mal geistig in Besitz genommen hat, und das ist eine Sache der Intelligenz, nicht der Dummheit, der das voll annimmt und sagt, ich will diese Krise haben, ich nehme sie an und ich überlege mir, jetzt kommt's, was ist die Botschaft dieser Krise für mich? Was ist die Botschaft dieses Rollstuhls für mich? Der kommt geistig in eine andere Liga, hat wesentlich mehr Energie und macht große Sprünge. Und der wird persönlich oder auch Unternehmen, die sich diese Frage stellen, bereiten sich im Leid, in der Notwendigkeit der Krise auf die Möglichkeit vor, zu den Gewinnern danach zu gehören. Und das entsteht jetzt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Vor Ihrem Unfall, Herr Grundl, waren Sie ein guter Tennisspieler, unter den besten 100 in Deutschland. Danach auch Rollstuhl-Tennis und Rollstuhl-Rugby-Spieler, auch bei den Paralympics in Sydney 2000 dabei. Sydney, also sowohl die Olympischen als auch Paralympischen Spiele, gelten, wenn ich mich recht entsinne, als die schönsten und sorglosesten überhaupt. Wie haben Sie es erlebt?
War cool. War super cool. War wunderbar. Ich weiß noch, wie wir am Flughafen begrüßt wurden. Ich weiß es noch so. Da waren ja die Olympics davor und da wurden wir begrüßt mit dem, bei den Olympics haben wir geübt und jetzt sind wir bereit für die wahren Spiele. Die Anerkennung, das habe ich noch nie erlebt. Man muss dauernd Autogramme schreiben, war ständig belagert von Leuten umgeben, man hat dauernd mit einem geredet. Man ist sich wirklich wie ein Großer vorgekommen. Anerkennung ist ja eines der Motive für einen Leistungssportler und die Anerkennung dort war wunderschön. Was bei mir nicht so weit entwickelt war damals, das ist jetzt wieder leider kein Siegesgeschrei, sondern eher was Nachdenkliches. Ich war damals so in meinem Managerwahn drin, dass ich so runter bin, jetzt machen wir die Olympischen Spiele zurück und weiter geht's. Ne? Also ich war nicht so präsent, wie es mir heute gewünscht hätte, dass ich es gewesen wäre. Es war eher so ein Abhaken, ne? Eher so, jetzt gehen wir da runter und dann machen wir weiter. Das war eher so eine To-Do-Liste und das war ein bisschen schade.
Was für Gedankengänge hat es in Ihnen freigesetzt, als Sie jetzt gehört haben, dass die Olympischen und damit auch die Paralympischen Spiele in Tokio verschoben werden?
Es gibt zwei Blickwinkel. Es gibt die der Notwendigkeit, der Wahrscheinlichkeit der Pandemie und dessen, was es damit einhergeht. Das sagt, das ist richtig. Dann gibt es den zweiten Blickwinkel eines Menschen, der ich ja auch bin, der sich präzise vorbereitet, mit einer Chance auf eine außergewöhnliche Anerkennung zu erfahren und dort wirklich sehr viel reingibt. Und dafür ist es natürlich eine Katastrophe. Und ich kann nicht sagen, welcher Blickwinkel besser oder richtig ist. Die Vernunft geht wahrscheinlich auf jeden Fall zum Verschieben. Wenn ich kollektiv denke und die Verantwortung habe, muss ich mich so entscheiden. Wenn das Herz bei den Athleten ist, bei demjenigen, ist es natürlich eine ganz bittere Pille.
Sie waren 2000 also in der Rollstuhl-Rugby-Mannschaft. Ich habe ganz ehrlich gesagt bis zur Vorbereitung auf diese Sendung gar nicht gewusst, dass es Rollstuhl-Rugby gibt und stelle mir das ganz gruselig, das ist ein richtiges Gemetzel vor. Zu Recht?
Ja, ist es auch. Ja, das sind so, stellen Sie sich einen Rollstuhl vor, aber dann machen Sie so Aluminiumschutz außenrum, so wie bei Ben Hur, ne? Das wird jetzt die Wagen so ja, eingeteilt sind.
Ja.
Und dann ist es Vollkontakt-Rollstuhl, also echt volle Möhre, aber kein Körperkontakt. Und dann ist es so ein Spiel, ein Zonenspiel, wo man dann einen Volleyball auf dem Schoß über eine gewisse Linie bringen muss. Und das Ganze ist auf dem Basketballfeld angelegt und ist also ein Zonenspiel mit Angriff und Verteidigung und ist für sehr Hochgelähmte nur. Also die Hochgelähmten können keinen Rollstuhl Basketball spielen, da haben die keine Chance, weil die viel zu fit sind.
Also Hochgelähmte, müssen wir kurz erklären, sind also Menschen, die, wo der Querschnitt relativ hoch läuft und wo entsprechend ein relativ großer Teil des Körpers gelähmt ist. Wie bei Ihnen 90%.
Genau, Halsquerschnitt. Mhm. Halsquerschnitt, Tetra, Tetra 4 und Para heißt 2. Das ist dann alles etwas weiter tiefer. Da haben die Hochgelähmten keine Chance. Und da hat sich eben diese eigene Sportart entwickelt. Hieß am Anfang Mörderball und wurde dann zu Rollstuhl-Rugby.
Wobei mit Mörderball ist sie wahrscheinlich besser beschrieben, oder?
Irgendwie ja, aber dass nur Rollstuhlkontakt ist und kein Körperkontakt ist eigentlich nicht. Aber das ist schon schön, weil die Behinderung, die nimmt so viel Psyche ein den ganzen Tag und dann auf dem Feld einfach aufeinander zu semmeln und alles zu vergessen und nur im Spiel sich zu versinken, das war eine wunderbare Therapie für mich.
Der Buchtitel Steh auf hat schon etwas originell Doppeldeutiges für einen Mann, der wie Sie seit 30 Jahren im Rollstuhl sitzt. Sie haben das Buch aktualisiert, neu rausgebracht mit dem Untertitel Das Ende aller Ausreden. Da werden wir mal konkret mit einer der Ausreden, die Sie auch im Buch besprechen. Wenn ich doch nur mehr Talent hätte. Ja, lässt sich wenig einwenden. Es gibt ja Menschen, die ziemlich talentfrei sind, oder?
Ja, aber es macht gar keinen Sinn. Der Satz macht keinen Sinn. Wenn ich kein Talent habe, dann habe ich es nicht. Das ist wie, ich stehe von der Treppe und sage, wenn die Treppe nicht da wäre, die Treppe ist da. Wichtig ist nicht, worin man kein Talent hat. Wichtig ist, worin man Talent hat. Und dann dieses Talent zu entdecken, es zu stärken, zu formen und damit Menschen zu dienen.
Wie macht das ein Mensch, der möglicherweise sich damit sein Leben lang noch nie beschäftigt hat und irgendwie so in den Tag hinein lebt?
Das ist eine Sache des Bewusstwerdens. Was man gut machen kann, es gibt heute Bücher, verschiedene Bücher über Talente, über Stärken, über Ideen, kann man sich besorgen und einfach mal reinlesen und vorsichtig diese Tür öffnen, die da heißt Talente stärken und dementsprechend Menschen dienen. Wenn ich das noch nie gemacht habe, dann habe ich natürlich mehr meine Ausreden genährt, warum etwas für mich nicht möglich ist. Und deswegen haben wir jetzt schon wieder den Punkt, warum das so wichtig ist. Und wenn ich mich dem stelle und sage, nee, in mir könnte ja doch was drin sein, das ist ja dann der Mut, mich dieser Ausrede zu stellen, der ich bis jetzt gefolgt bin und auf der Couch gelegen bin. Und das ist eine Menge Mut.
Andere Ausrede ist, wenn ich wüsste, dass es funktioniert, dann. Ja, das ist im Grunde genommen das Gegenteil von Risiko eingehen. Wie groß ist Risiko eingehen, gerade jetzt in so Corona-geprägten Zeiten?
Also momentan in der ersten Phase ist Shutdown, da ist nichts Risiko. Risiko hat ja auch mit Kapital und anderen Dingen zu tun. Und wir stellen fest, dass jeder das Geld zusammenhält. Risiko heißt dann, dass ich mich hinauslehne über das, was ich bis jetzt erfahren habe. Also, welche Ideen, Produkte, Möglichkeiten oder Chancen gibt es in der Zukunft? Welche Botschaft entsteht gerade für mich, um in Zukunft vielleicht meine Wirkung zu erhöhen? Und das ist natürlich ein spannender Prozess, den ich ja selber auch gerade durchmache, indem ich eben alles ins Online so kanalisiere, dass ich praktisch die Jahresarbeit jetzt reduziere auf einen Monat. Und dieses konsequente Suchen danach heißt, dass ich jetzt auf etwas setze. Und ich setze drauf nicht, weil ich weiß oder mir jemand sagt, vorher sagt, das wird auf jeden Fall eintreffen, sondern es ist, ich mache das jetzt. Und dann gucke ich und hoffe ich und dann erkenne ich ja wieder, wie gut habe ich gedacht. Wie gut war mein Denken? Wenn ich auf die Schnauze fliege, dann muss ich wieder nachdenken, okay, was habe ich vorher nicht bedacht? Und das ist eben diese Sache. Viele Leute sagen zu mir, ich würde ein Buch schreiben, wenn ich vorher wüsste, dass es jemand lesen will oder eine CD produzieren oder wenn ich vorher wüsste, dass ich den Job bekommen könnte, dann würde ich. Und das ist eben wieder eine Ausrede. Ne? Ich kann den Partner, Partnerin nicht ansprechen, interessiert sich nie für mich. Also wir können das dann einfach weiter durchgehen und sind dann wieder bei einer Ausrede, wo viele Menschen sich limitieren. Aber es ist auch schön, weil da muss ich mich nicht strecken. Und dann suche ich einen, und jetzt kommt's, ein anderer, der mir sagt, dass es klappen könnte. Ein Anlager, der besagt, diese Aktien, dann werden die nichts, dann sage ich, der Depp an Anlageberater, ich sage, du Depp, dass du dem glaubst. dann ist die Selbstverantwortung wieder bei einem selber. Oder es kommt einer in die Ecke und sagt, nimm dieses Medikament ein und du wirst nie an Covid-19 erkranken. Ja, und dann suchen wir halt andere, ja, die uns da die Bestätigung geben, die wir nicht in uns selber holen. Und das ist wirklich gefährlich.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben schon vor 8 Jahren die Gedanken, die Zeit der Macher ist vorbei, warum wir neue Vorbilder brauchen, in Buchform gegossen, also 2012. Klingt so, als sei auch dein Update aufs Corona-Jahr 2020 fällig.
Man sagt ja immer wieder zu mir, dass das, was ich durchdenke und schreibe, einige Jahre braucht, bis es in das kollektive Gedächtnis fällt. Also so arbeitet mich, dass man sich den Ruf eines Vordenkers. Mir war einfach Folgendes aufgefallen und das ist ja auch selbstkritisch mir gegenüber. Man kann, indem man die Sachen an sich zieht, indem man viel Verantwortung übernimmt, auch unglaublich wachsen. Man sieht aber, währenddem man sich dem stellt, dass viele unter einem dauernd einen angucken. Wie wird's der denn machen? Also man züchtet Bewunderungsgartenzwerge. Und die Einsicht dann, dass wahre Menschenentwicklung heißt, den anderen so groß zu machen, wie er sein kann, also werde der Beste, der du sein kannst, und nicht sich in eine Position zu bringen, um noch mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung zu erfahren durch ein Umfeld, das zu ihm hochschaut, was wir natürlich auch in Firmen kennen. Das ist schon eine Einsicht, die ist jetzt nicht so leicht, weil ganz viele ehrgeizige Menschen ja erstmal überhaupt diese Anerkennung und Aufmerksamkeit haben wollen. Und dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich einen neuen Weg und sage, wie mache ich mich überflüssig, während die Ergebnisse besser werden? Wie
ja, schon eine sportliche Annahme, sowas überhaupt erwarten zu können. Man denkt ja doch ganz gerne mal so an sich selbst, nach dem Motto, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht.
Ja, aber dieses Ich, das kann sich doch nähren. Ich habe nichts dagegen, wenn sein Ego erstmal genährt wird in der ersten Halbzeit des Lebens. Aber in der zweiten Halbzeit des Lebens, dann sollte man wissen, man geht in die Halbzeitpause, kommt hoch und man wechselt das Tor. In der zweiten Halbzeit wird auf ein Tor gespielt, das heißt wir. Und es wird peinlich, wenn man nach dem Wechsel hochkommt und in die gleiche Richtung spielt, dann zielt man Eigentore. Also die zweite Hälfte, wenn es denn ein geistiges Wachstum gibt, ist mit Sicherheit zu überlegen, wie man der nächsten Generation die Fähigkeiten, die man erworben hat, weitergibt und nicht nur, wie kann man noch ein bisschen mehr Pfründe schöpfen.
Sie beobachten das Leben ja aus Ihrer eigenen Perspektive als Unternehmer, aus der Perspektive des Beraters von Managern, Spitzenmanagern diverser Unternehmen, sondern auch als ganz normaler Mann. Wie optimistisch sind Sie denn, dass es da tatsächlich so eine Art, wenn ich sagen Wende, aber Entwicklung in die Richtung gibt oder geben kann, gerade jetzt auch nach Corona, wenn es dann irgendwann mal soweit ist, ja, was dann so läuft, wie Sie es beschreiben.
Wir erfahren jetzt wirklich dramatische Veränderungen. Wir sind auf der Autobahn gefahren mit 160, das war alles frei. Und jetzt sind wir in eine Nebelbank reingefahren und dort ist 30. Und jetzt fahren wir durch diese Nebelbank und hoffen immer wieder, da wird es ein bisschen besser sichtbar hier und da. Und jetzt fragt jeder, wie lange geht es noch? Erstens kann ich das nicht sagen. Zweitens habe ich keine Ahnung, wie es danach weitergeht. Dann zurückzugehen wie früher, also zu sagen, jetzt mache ich es wieder wie früher, halte ich generell für eine falsche Vorgehensweise. Ich hatte mal einen Bekannten, der extrem viel Sport gemacht hat und auch Wasserski oder wie auch immer, den hat es dann total zerbröselt, Schulter und alles. Und sein erstes Ziel war wieder, so zu sein wie vorher. Warum denn immer so zu sein wie früher? Also ein politisches Beispiel ist, die Anerkennung der Menschen, die gerade für unsere Gesundheit sorgen, vor allem im Niedriglohnsektor, kann eigentlich so nicht weitergehen, wenn man auf 3 zählt. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen und da ändert sich nichts, dann wäre das wirklich schade. So wie ich jetzt gerade eben meine Lebensumstände verändere, ich habe ja auch tierische Angst, weil meine Eltern leben noch, von meiner Frau die beiden leben noch, dass alle 4 durchkommen, ich habe richtig, richtig Angst. Weil das sind 2 Risikogruppen mit 80 und Asthma. Ja. Wir wissen dann von der Herdenimmunität, was ungefähr passieren muss. 60% kriegen es dann, ne, da können Sie ja auch hochrechnen. Es ist furchtbar. Ich habe Freunde, Bekannte, die eben finanziell da niederliegen. Wir haben ein gewisses Polster, aber auch die Kurzarbeit kann uns treffen. Also während ich jetzt hier rede, nicht, dass Sie denken, da, ja, der sitzt da in seinem Elfenbeinturm und kann nicht auf 3 zählen. Trotzdem die Frage stellen, wofür könnte das gut sein? Das ist jetzt, was passiert. Und ich würde mich unglaublich freuen, weil das Bewusstsein hebt sich gerade, das spüre ich. Wenn wir das nicht zurückfallen lassen, sondern jeder, der seine Lehren daraus zieht, jeder Mensch, ist wichtig.
Das lassen wir als Ostermontags-Schlusswort gern so stehen. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit Boris Grundl. Herzlichen Dank nach Trossingen ins Homeoffice und danke für diese zwei interessanten Gesprächsstunden mit Ihnen. Alles Gute für Sie.
Herr Lohmann, alles Gute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.